zwischen Hamburg und Haiti. Haiti Cherie. Anmut trotz Armut. Eine Sendung von Anne-Kathrin Mellmann. ARD-Studio Mexico City.
Zwischen Hamburg und Haiti schwimmt die große Liebe Johnny. Singt bye 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 bye. Denn die große Liebe Johnny schwimmt dir auf Haiti, Johnny, immer an der Nase, Johnny, immer an der Nase lang vorbei.
Roder Schütt, deutscher Konsul in Cap-Haïtien, hat seine große Liebe geheiratet, eine Haitianerin. Der 72-Jährige blättert in einem riesigen Familienalbum der Erinnerungen. Mit Fotos, Briefen und Zeitungsartikeln, die mit Haiti zu tun haben. Er bleibt an einer schwarz-weißen deutschen Filmzeitschrift von 1940 hängen. Sie preist das Ufermelodram zwischen Hamburg und Haiti. Die Hauptdarsteller Gustav Knuth und Gisela Uhlen in inniger Umarmung. Darüber steht der Text des Filmtitelsongs, den Bruder Schütt vorliest. Er war noch nicht geboren, als der Streifen in die Kinos des nationalsozialistischen Deutschlands kam. Aber die starke familiäre Bindung zu Haiti gab es schon lange. 100 Jahre zuvor hatten sich einige abenteuerlustige Schütz auf dem Westteil der Insel Hispaniola in der Karibik angesiedelt. Einer ihrer Vorfahren war der berühmte Sylter Walfänger Lorenz de Haan, nach dem heute eine Straße auf Sylt benannt ist.
In Haiti waren 1804 die alten Mächte Frankreich und Spanien abgemeldet, nach dem erfolgreichen Befreiungskampf der aus Afrika stammenden Sklaven. Handel wurde seither vor allem mit Deutschen getrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts kontrollierten deutsche Einwanderer etwa 80% des Außenhandels, importierten Stoffe und Maschinen, exportierten Kaffee, Zucker und Kakao. Die Hamburg-Amerika-Schiffslinie führte über Haiti.
Sehr viel ging nach Europa, nicht? Ohlmeier, Nolde, die nennen die großen Firmen in Hamburg und Bremen, alle waren hier vertreten. Es ist nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Wir selbst.
In Cap-Haïtien, der Hafenstadt an der Nordküste Haitis, ist von der deutschen Kolonie nur Bruder Schütt übrig geblieben. Deshalb hat er als Honorarkonsul kaum noch etwas zu tun. Enkelkinder toben durch sein Haus. Das Anwesen auf einem grünen Hügel oberhalb der engen karibisch-blauen Bucht von Cap-Haïtien gehörte einst dem von Napoleon entsandten General Leclerc, der den Sklavenaufstand niederschlagen sollte, aber 1802 an Gelbfieber verstarb. Damals hieß Cap-Haïtien noch Cap-Français. Ein Gemälde im Salon zeigt die Stadt in ihrer Blütezeit, als sie den Beinamen das Paris der Antillen trug. Die Familie Schütt handelte mit Kaffee und das männliche Oberhaupt arbeitete jeweils als Konsul, auch Bruder Schütts Onkel, der Bruder seines an der Ostfront gefallenen Vaters. Der heiratete Bruders Mutter und holte die kleine Familie aus Hamburg kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu sich. Da war Bruder 2 Jahre alt. Das große Familienalbum, in dem Bruder Schütt blättert, enthält alle Ernennungsurkunden der Konsule, unterschrieben von Kaiser Wilhelm oder Adolf Hitler, von haitianischen Präsidenten wie Nissage Sagé oder Jean-Bertrand Aristide. Bruder Schütt ist der 11. Konsul in Folge und der letzte, weil seine beiden Söhne kein Deutsch mehr sprechen. Er ist der Einzige, der es noch kann. Schon lange träumt er auf Kreol. Insgesamt 53 Jahre seines Lebens hat Schütt in Cap-Haïtien verbracht.
Entweder verlieben sie sich in das Land oder sie können mit dem Land nichts anfangen. Sehr, sehr, sehr selten haben sie einen Mittelweg oder sagen, ich weiß nicht, was ich. Nicht, also das ist wie Katja Epstein, die ist gekommen und hat sich in das Land verliebt. Entweder man kann mit Haiti etwas anfangen oder sie kommen einmal und kommen nicht wieder.
Sängerin Katja Epstein hat jahrelang immer wieder Haiti und besonders Cap-Haïtien besucht. Sie ist befreundet mit Bruders Schwester Cornelia, der Musikerin T. Korn. In der Landessprache besingt T. Korn das bunte Cap-Haïtien, Die Stadt der Slums und herausgeputzter kolonialer Viertel, in deren Nähe Christoph Kolumbus seine erste Siedlung in der neuen Welt baute. Ticorns Musik ist ganz und gar haitianisch. Oft handeln ihre Lieder von Voodoo.
Voyager, met voyager, n'importe qui côté m'rivé. Moi toujours gain pour tourner, nan bras au cap haïtien.
Es ist unüberhörbar. Haiti ist Afrika in der Karibik. Und es ist unübersehbar. 95% der Menschen sind Schwarze, Nachkommen der Sklaven, die für die harte Arbeit auf den Plantagen der Kolonialherren meist aus Westafrika verschleppt wurden. Sie haben ihre Rhythmen mitgebracht und ihre Religion, Voodoo.
La via d'Oualo.
Die Schweizerin Marianne Lehmann hütet die größte Sammlung von Voodoo-Kunst und Gegenständen der Welt. Vor Jahrzehnten kam Marianne Lehmann wegen der Liebe nach Haiti und blieb. Gegenüber ihrem Wohnhaus, in einer guten Wohngegend der Hauptstadt Port-au-Prince, in einem unscheinbaren Gebäude, lagert ihre Sammlung.
Ja, oder das ist das Kleine.
Ja, das ist die alte Türe, ich musste da.
Die gebrechliche Frau mit den langen weißen Haaren zeigt das vollgestopfte, fast fensterlose Lager. Überall Spiegel und mannshohe Figuren mit unfreundlichen Gesichtern, die ins Dunkel starren.
Mir ist das kein Problem für mich, nein, also ganz und gar nicht. Ich fühle mich sehr in Sicherheit. Ich habe gemacht, was ich tun musste, um diese Stücke zu schützen, dass sie nicht im Ausland verschwinden. Und dass man mal zeigen kann, was eigentlich Voodoo ist, ich finde, das ist sehr wichtig.
Voodoo ist ein manchmal bis zur Ekstase getanzter Glaube. Eine ganze Kultur, die eng verbunden ist mit der haitianischen Geschichte. Den Sklaven gab Voodoo Identität. Er war ihre Gemeinsamkeit, genauso wie die kreolische Sprache, die sie in Haiti entwickelten. Eine Mischung aus ihren verschiedenen afrikanischen Sprachen und Französisch. Unverständlich für die weißen Herren, die auch mit Voodoo nichts anfangen konnten und ihn verteufelten. Vorurteile gibt es bis heute. Auch Angst. Vor schwarzer Magie und Zombies etwa. Hollywood-Fantasien seien das, sagt Haitis früherer Kulturminister Raoul Peck. Der Regisseur hat in Deutschland studiert.
Voodoo ist Teil des Alltags hier. Die Haitianer sprechen nicht dauernd über Voodoo. Sie erleben das. Auf dem Land, es ist klar, dass der Voodoo-Priester eine größere Stellung hat. Weil er kommt die Leute zu Hilfe, er ist manchmal besser ausgebildet, er kann Geld leihen und so weiter. Jemand, der zur katholischen Kirche geht, kann auch gleichzeitig zu einer Voodoo-Zeremonie gehen. Die Leute sehen das nicht sehr verkrampft.
Voodoo ist nicht nur Tradition und Religion.
Der Voodoo ist eine Philosophie, eine Kosmogonie. Sehr kompliziert. Also sie haben 401 Loa, Geister, ja, Esprit. Nein, nicht Götter, es hat nur einen Gott. Das ist der Grand Maître, der Gott. Der Gott, wie alle anderen auch einen Gott haben.
Um Voodoo an das christliche Leben anzupassen, haben die Haitianer die Loa umbenannt, damit die Verehrung weiterhin problemlos klappt. Hinter der Jungfrau Maria zum Beispiel verbirgt sich die Erotik- und Liebesgöttin Erzuli. Jeder Lebensbereich hat seinen eigenen, für ihn zuständigen Gott. Der Wald, das Haus, die Familie und sogar die Heilkräuter. Seit 2003 ist Voodoo in Haiti staatlich anerkannte Religion.
Voodoo ist allgegenwärtig in Haiti. In dem Künstlerdorf Noai machen die Männer Altmetall zu Kunstwerken. Schon seit den 50er Jahren hämmern und sägen sie aus alten Ölfässern Wandbilder, Rahmen und Spiegel, die fast jedes haitianische Haus schmücken. Der Lärm schmerzt in den Ohren. Überall Götter und Symbole des Voodoo. Vintox, ein großer Mann mit in alle Richtungen abstehenden Rasterzöpfen, klopft ohne Ohrenschutz ein von einem Schwert durchbohrtes Herz ins Blech. Es ist das Symbol der Voodoo-Göttin Erzuli. Vintox arbeitet an einer Bestellung aus den USA. Er exportiert seine Voodoo-Bilder in die ganze Welt.
Wir kommen so einigermaßen zurecht, auch wenn es nicht oft vorkommt, dass wir etwas verkaufen.
Für Schulgeld und Essen reicht es, für mehr als eine Bretterhütte zum Wohnen, für Strom oder gar ein Moped allerdings nicht. Noai ist nur ein Beispiel für die große schöpferische Kraft, die in Haiti aus der Armut entsteht. Diese Kreativität gibt es in der Karibik kein zweites Mal. Gleich nach dem großen Erdbeben von 2010 sei der Umsatz der Künstler gestiegen, erinnert sich Windtox. Damals hätten sie vor allem an Ausländer verkauft, weil die sich besonders für Voodoo interessieren.
Voodoo steckt in allen meinen Arbeiten. Das ist unsere Kultur. Mit einer Voodoo-Zeremonie hat der Unabhängigkeitskampf Haitis begonnen. In meinem Dorf gibt es viele evangelikale Kirchen. Seit dem Erdbeben sind es noch mehr geworden. Sie haben etwas gegen Voodoo. Sie sagen, er habe uns das Erdbeben gebracht. Sie verlangen, dass wir Voodoo sein lassen, aber alle haben Voodoo im Blut, weil wir ihn aus Afrika mitgebracht haben. Egal, ob wir Katholiken oder Protestanten sind, Voodoo bestimmt unser Denken und Verhalten.
Wenn man auf dem Meer in Schwierigkeiten gerät, hilft laut Voodoo La Sirène, die Meerjungfrau. In allen Größen hängt sie an den Bretterwänden von Windtox Freiluftatelier. La Sirène kann auch heilen oder verführerisch sein. Mein Hut ist ins Wasser gefallen, als ich sie streichelte, singt Windtox. Es ist eines der bekanntesten Lieder Haitis. Die Melodie ist fröhlich, der Text traurig. Denn was einmal ins Meer fällt, bekommt man nicht wieder.
Im Norden Haitis ziehen altertümliche Segelschiffe durch das karibisch-blaue Küstengewässer. Sie erinnern an Christoph Kolumbus, der hier einst auf seiner Santa Maria entlang segelte. Die Schiffe transportieren auch heute noch Waren und Passagiere, weil das schneller geht als über die unbefestigten Buckelpisten, die den Namen Landstraßen nicht verdienen. Für Motorboote fehlt das Geld. Bräunlich-grau und windschief sind die Segel, als stammten sie noch von der Santa Maria.
La Batisse, plus belle plage d'Haïti. La reine soleil cap dans le Congo, a touristes qui sautent dans le bateau. La Batisse.
Eine Zeitreise ins späte Mittelalter. Läge nicht ein gigantisches Kreuzfahrtschiff am Pier? Es hat 6000 Passagiere an den weißen Palmenstrand von Labadie geworfen, einem umzäunten Areal, in dem sich die Touristen der Illusion hingeben, Haiti kennenzulernen. Dabei besuchen sie noch nicht einmal das gleichnamige Dorf Labadie, an den nahen Hügeln auf der anderen Seite der kleinen Bucht. Nur das Kunsthandwerk im Souvenirshop, wie Metallarbeiten aus Noai, bietet einen Hauch Haiti.
Oui, Labadie, plus belle plage d'Haïti, la reine soleil cap dans le Congo, à touristes qui sautent dans le bateau, la bâtisse.
Konsul Bruder Schütt aus Cap-Haïtien arbeitet hier als Hafenagent und kümmert sich um die Kreuzfahrtgäste. Die Schiffe laufen seit 1986 Labadie an. Der Deal mit der Kreuzfahrtindustrie kam noch zu Zeiten der Duvalier-Diktatur zustande. Am Strand, an dem sich gut genährte Ausländer sonnen, in einem Meer von Plastik-Liegestühlen, steht Schütt in Hemd und Hose und zeigt auf die gegenüberliegenden Häuser mit ihren Wellblechdächern.
Das ist das Dorf Labadie, das früher nur 600 Leute hatte und jetzt über 8000. Und früher, als wir hierher kamen, also dann aus wie meine Frau kennengelernt habe, da war es hier, gab es nichts. Alles, was es hier gab, waren 3 oder 4 Kühe, haufenweise Schlangen und Skorpione. Und dann aber ein Strand, da war man an dem Strand hier und da war niemand. Der Chef von dem Dorf, der hieß Gérard Almajor und der war so wie ein afrikanischer Stammfürst. Also er war Voodoo-Priester, er war aber auch der Vorstand der Kirche, er war Bürgermeister und er war Polizei. Und die Familie ist immer noch da und jetzt kommen eben sehr viele Leute aus dem Hinterland, kommen hierher. Und das ist unser großes Problem dann, dass es natürlich eine Überbevölkerung da gibt. Royal Caribbean macht Wasserversorgung, Klärungsanlagen und sowas. Aber je mehr man macht, desto mehr Leute kommen.
Mit entsprechenden Konsequenzen. Eine Kreuzfahrtgesellschaft stellt inzwischen die Wasserversorgung sicher und hat Kläranlagen bauen lassen. Aber je mehr man mache, desto mehr Leute kommen. Die Entwicklung sei nicht aufzuhalten, sagt Bruder Schütt. Er hofft schon seit Jahrzehnten auf mehr Tourismus in seinem IT-Cheri, auf wenigstens etwas Wachstum und Wohlstand.
Damit mehr Besucher kommen, müsste politische Stabilität einkehren in dem Krisenstaat. Die ist aber nicht in Sicht. Haïti-Chéri singt Sweet Mickey, auch bekannt als Michel Martelly. Haiti, mein geliebtes Land, lass mich all das hören, was Musik in meinen Ohren ist. Das Horn des Schäfers, das den Morgen grüßt, die Straßen voller Menschen, die zum Markt gehen. Martelly war der bislang letzte gewählte Präsident des Landes. Im Februar schied er ohne einen legitimierten Nachfolger aus dem Amt. Wieder einmal prägt politisches Chaos das Land. Immer wieder gibt es Unruhen, vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince. Auch deshalb bleiben große Reiseveranstalter distanziert oder konzentrieren sich auf Enklaven wie Labadie. Abgeschirmt und sicher, weit weg von Not, Elend und allzu sichtbarer Umweltzerstörung. Damit die Urlaubsfotos auch wirklich pittoresk aussehen, hat das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean den Wald in Labadie aufgeforstet. Wald, den es sonst in Haiti nicht mehr gibt, weil jedes Bäumchen zu Holzkohle verarbeitet wird. Weitere Unternehmenswohltat: eine Schule. Schulen sind Mangelware oder zu teuer. Andererseits nutzt Royal Caribbean einen ganzen Strandabschnitt exklusiv und hat im Korallenriff gewaltsam Platz geschaffen für seine Kreuzfahrtriesen.
Der Meeresbiologe Jean Viner hat dafür wenig Verständnis. Einige Kilometer entfernt von Labadie, am Strand von Caracol, kümmert sich der hellhäutige Haitianer mit Zweitwohnsitz in Washington um die mühsame Heilung eines ökologischen Desasters.
Hier landen die Fischer jeden Nachmittag ihren Fang an. Die Fische sind höchstens 3 Zentimeter groß und das ist das Problem. Sie werden aus dem Meer geholt, bevor sie sich reproduzieren können. Das schädigt die maritime Umwelt. Die Fischer bekommen für einen Eimer voller winziger Fische nur einen Bruchteil dessen, was ausgewachsene Tiere wert wären. Sie holen einfach alles aus dem Meer, was sie kriegen können. Es ist, als würden sie aus einer bereits ausgepressten Zitrone noch die letzten Tropfen holen.
Die Folgen hat der leidenschaftliche Taucher Jean Viner mit eigenen Augen gesehen. Im Meer von Caracol findet er kaum mehr Fische, alles leer gefischt, aus für ihn nachvollziehbaren Gründen.
Wenn die Männer heute nichts fangen, haben sie nichts zu essen. Auch ihre Familien bleiben dann hungrig. Es ist im Grunde unmöglich, ihnen zu sagen, lasst das Fischen 6 Monate lang sein, damit die Fische wachsen. Sie können keinen Tag überleben, ohne etwas nach Hause zu bringen. Darum müssen wir ihnen Alternativen bieten.
Der lang aufgeschossene, jugendlich wirkende 50-Jährige in Jeans und T-Shirt scherzt auf Kreol mit den Frauen, die vor ihren Fischeimern sitzen. Scherze sind üblich zur Begrüßung. Binair ist Haitianer mit europäischen Wurzeln. Im 19. Jahrhundert kam sein Urgroßvater aus Österreich in die Karibik und heiratete eine Frau aus der reichen schwarzen Familie Ducoste. Eine Straße im Zentrum von Port-au-Prince ist nach ihr benannt. Jean studierte in den USA und wollte danach in Haiti helfen.
Mehr als 2000 Quadratkilometer groß sind die beiden Küstenschutzgebiete, die ersten und einzigen in Haiti, die es ohne Viners Umweltstiftung Foprobim nicht gäbe. Dieser Küstenabschnitt mit seinen Korallenriffen, langen weißen Stränden und Mangroven ist noch nicht hoffnungslos verloren, wie so viele andere in Haiti. Viner hat für sein Engagement den wichtigsten Umweltschutzpreis der Welt, den Goldman Prize, erhalten. Seine Stiftung versucht, die Fischer von schonenden Fangmethoden zu überzeugen oder bietet ihnen wirtschaftliche Alternativen, zum Beispiel Bienenzucht. Jean Viner spricht mit dem Fischer Joël Charles, der in seinem Auftrag bei der Mangrovenaufforstung in Caracol hilft, neue Pflanzen züchtet und verkauft und deshalb weniger draußen auf dem Meer arbeiten muss. Caracol ist ein Dorf wie die meisten in Haiti, eine ärmliche Hüttensiedlung ohne Wasser und ohne Strom.
Die Bewohner haben viele Mangroven abgeschlagen, um Holzkohle zum Kochen zu gewinnen. Das gehört zum Leben in extremer Armut, das mehr als 3/4 der Haitianer führen. Joël Schaal strahlt über das ganze faltige Gesicht, als er erzählt.
Ich bin froh, dass sich FOPRO-BIM engagiert. Zum ersten Mal ist eine Hilfsorganisation wirklich lange hier und nicht nur ein paar Monate wie die anderen vorher.
Joël und Jean, zwei völlig verschiedene Haitianer. Der eine kann weder lesen noch schreiben, der andere hat im Ausland studiert. Dort leben seine Frau und seine zwei Kinder. Fischer Joël teilt eine Hütte im Dorf mit Frau und Schwiegermutter, seinen neun Kindern und einigen Enkeln. Joël wollte schon oft weg von hier, weil das Leben so hart ist. Aber er ist geblieben. Die beiden Männer sind etwa gleich alt, Joël jedoch sieht mindestens 10 Jahre älter aus. Er spricht nur Kreol, Jean Viner außerdem Französisch und Englisch. Er sagt, ihre Gemeinsamkeit sei die Liebe für ihr Land.
So for us, what we have in common, of course, is the love for our country.
Bon, avant pour me deviner.
Bevor FOPRO-BIM kam, wurden die Mangroven einfach abgeholzt. Heute haben die Leute Angst, erwischt zu werden, weil es jetzt verboten ist. Jetzt achten wir aufeinander. Außerdem fangen wir weniger von den ganz kleinen Fischen. Aber es muss noch viel passieren. Wenn wir jetzt Kohle brauchen, dann gehen wir einfach woanders hin, um Holz zu holen.
Und verschieben das Problem. Mangroven abzuschlagen hat fatale Konsequenzen, weil sie sich nicht so gut regenerieren können wie Wald. Die Küstenerosion nimmt zu, es gibt weniger Fisch und weniger Schutz vor Wirbelstürmen. Aber Bäume zu fällen und Holzkohle aus ihnen zu machen, ist mindestens genauso schädlich.
In den Bergen, einige Autostunden von Caracol entfernt, ist die Landschaft karg wie fast überall in Haiti. Bäume gibt es kaum, darum singen keine Vögel. In diesem Jahr knirscht der trockene Boden besonders. Seit November hat es nicht geregnet. Wo kein Wald ist, bilden sich keine Wolken, versiegen die Quellen. Haiti ist ein kahlrasiertes Land, die nackte Hälfte der Insel Hispaniola. Die Ostseite, die Dominikanische Republik, ist grün. Nur noch 2% des haitianischen Waldes, den es vor der Kolonialisierung durch Spanier und Franzosen gab, sind übrig geblieben. Die Umweltkatastrophe begann schon vor Hunderten von Jahren. Um sie rückgängig zu machen, braucht es einen langen Atem.
Der Bauer Éloi Villeneuve, ein kräftiger Mann mit fröhlichem Augenausdruck, hat diesen langen Atem. Die Welthungerhilfe unterstützt ihn dabei. Sie ist eine der Organisationen, die schon lange in Haiti arbeiten. Sie verteilt nicht einfach Wohltaten, sondern bietet Hilfe zur Selbsthilfe an, auch in abgelegenen Gegenden wie dieser, wo sie ein Aufforstungsprojekt betreibt. Die meisten in Wilners Dorf Mont-Organisé bauen gerade so viel an, wie sie selbst zum Leben brauchen, die in Haiti übliche Subsistenzwirtschaft. Wilner dagegen bestellt mehrere Hektar und forstet auf. In diesem Jahr hat er wegen der Dürre kaum ernten können. Als er anfängt zu erzählen, beginnt ein leichter Regenschauer, der erste seit 7 Monaten.
Ich würde gern aussäen, aber wegen der Dürre geht das nicht. Bäumchen, die ich angepflanzt habe, sind vertrocknet. Ich habe vor kurzem 16.000 neue gepflanzt, die nun wegen der Dürre gefährdet sind. Hier gibt es einen Fluss mit etwas Wasser. Darum habe ich mit der Welthungerhilfe gesprochen, ob sie mir nicht eine Pumpe zur Bewässerung der Bäumchen geben können. Von der Aufforstung hier haben alle etwas. Derzeit hungern viele. Staatliche Unterstützung bekommt unsere Gegend nicht.
Viele Kinder aus Mont-Organisé können nicht zur Schule gehen, weil ihre Eltern in der Landwirtschaft nicht das Geld verdienen, das sie dafür brauchen. 8.000 Gurt, etwa 130 Euro, kostet die Schule im Jahr. Es ist ein Teufelskreis der Armut. Die Umweltzerstörung verhindert eine produktive Landwirtschaft. Die Menschen ernten nicht genug, verdienen kaum, hungern im schlimmsten Fall. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als Holzkohle zu verbrennen und zu verkaufen für ein paar Gurt. Damit zerstören sie die Umwelt immer weiter. Für die Schule reicht das Geld trotzdem nicht. Keine Bildung, kein Fortschritt, noch mehr Armut.
Aber dennoch gibt es Hoffnung. Haitianer kämpfen, ziehen sich immer wieder selbst aus dem Sumpf.
Haiti, chérie, mwen pa gen dwa troke ou menm si a pam diamant. Chérie, tout se dwel kap rie, ti zwa zo kap chante.
Am Ufer der Bucht von Cap Haïtien türmt sich der Müll. Ein Plastikflaschenmeer gemischt mit stinkendem Unrat, in dem Ziegen nach Fressbarem suchen. Auf der anderen Seite der Bucht stehen frisch gestrichene koloniale Häuser, darunter einige Hotels. Santo Domingo, die Hauptstadt der benachbarten Dominikanischen Republik, ist Konkurrenz, mit der Haiti nicht mithalten kann. Tourismus wie dort würde helfen gegen Arbeitslosigkeit und Armut. Zu sehen gibt es in Haiti, was sonst kein Land der Karibik zu bieten hat. La Ferrière, nur wenige Kilometer von Cap Haïtien entfernt auf einem fast 1000 Meter hohen Berg, liegt die gigantische Zitadelle, erbaut vom schwarzen König Henri Christophe. Nach der Befreiung von Kolonialherrschaft und Sklaverei sollten ihre bis zu 43 Meter hohen Mauern der Bevölkerung Schutz bieten. Genutzt wurde die Festung aber nie. Das spektakuläre Bauwerk UNESCO-Weltkulturerbe bleibt auch heute weitgehend unbesucht. Ebenso der dazugehörige Palast Sanssouci, dem Potsdamer Schloss nachempfunden. Die Kreuzfahrttouristen vom Labadie-Strand kommen nicht, weil der Weg zu beschwerlich ist und zu lange dauert. Haitis schlechte Infrastruktur bremst den Fortschritt.
Auch in Cap Haïtien. 300.000 Menschen leben hier. Viele sind 2010 nach dem Erdbeben zugezogen, als die Hauptstadt Port-au-Prince in Schutt und Asche lag. Die Infrastruktur von Cap Haïtien ist aber nicht mitgewachsen. Die Straßen reichen nicht. Die Blechlawinen wälzen sich nur quälend langsam voran. Aus den Hinterteilen bunt bemalter, überfüllter Kleinbusse hängen in dichten Trauben die Körper schwitzender Fahrgäste. Am Rand der Straße hocken Verkäufer, die eine Handvoll staubiger Mangos und Bananen anbieten, gebrauchte Kleidung aus der ersten Welt, Pepe genannt, oder Holzkohle. Bergeweise liegt sie offen am Wegesrand. Frauen balancieren schwere Schüsseln und Körbe auf ihren Köpfen elegant durch das Gedränge. Die meisten Einwohner von Cap Haïtien schlagen sich mit An- und Verkauf oder Gelegenheitsjobs durch, leben von weniger als einem Euro am Tag. Nach den Kriterien der Weltbank ist das extreme Armut. Der kleine Hafen von Cap Haïtien soll Entwicklung bringen. Deshalb wird er mit ausländischer Hilfe vergrößert. Der deutsche Honorarkonsul, Bruder Schütt, steht am Hafenbecken und erinnert sich, wie er hier vor Jahrzehnten noch Kaffee nach Deutschland exportiert und Kreuzfahrtschiffe betreut hat, bevor sich die Reiseveranstalter zurückzogen, weil zu viele Bettler am Hafen waren und sich Passagiere über die Armut beschwerten.
Das sind die kleinen Schiffe von der Hapag-Lloyd, so die Brandenburg, die Coburg. Die hatten immer noch 12 Passagierkabinen. Man flog nicht mit dem Flugzeug. Man nahm das Schiff. Es war ein Abenteuer. Ja. Für meinen Vater war das eine Ruhezeit. Da hatte man noch, es ging vielleicht 12 Tage über den Atlantik. Und da konnte man Luft schnappen, bevor man in die andere Zivilisation kam. Das sind ja zwei verschiedene Welten. Ne? Ja. Ja, das war zwischen Hamburg und Haiti nicht.
Er würde gern noch einmal von diesem Hafen aus in See stechen. Mit dem Schiff nach Hamburg fahren, so wie früher mit seinem Vater. Aber dann wieder zurück in seine Heimat, Haiti Chérie. Haiti Chérie, la vie
pas finie, Haiti Chérie. Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Haiti Chérie, Anmut trotz Armut. Eine Sendung von Anne-Kathrin Mellmann, ARD Studio, Mexico City. Es sprachen unter anderem Michael Haag und die Autorin. Technik Doris Umland, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.